HR-Info. Himmel und Erde.
Mit Klaus Hofmeister und diesen Themen in der kommenden knappen halben Stunde. Dem Populismus widerstehen. Die Katholische Deutsche Bischofskonferenz veröffentlicht eine Arbeitshilfe zum Umgang mit rechtspopulistischen Tendenzen. Verschwörungstheorien früher und heute, schon immer spielten die Religionen dabei eine Rolle. Und unser Sonntagsthema, es ist Halbzeit. Heute ist die erste Hälfte des Jahres zu Ende. Wir kümmern uns um die Jahresmitte und um die Lebensmitte und was beide miteinander zu tun haben. Die katholische Kirche in Deutschland hat eine Arbeitshilfe veröffentlicht, die in den Gemeinden die Auseinandersetzung mit rechtspopulistischen Positionen erleichtern soll. Auch in den eigenen Kirchengemeinden gäbe es Menschen, die Angst davor haben, überfremdet zu werden. Das sagte der Osnabrücker Bischof Franz Josef Bode bei der Präsentation des Papiers in Berlin. Die Fragen tauchten auch in katholischen Kitas und in den Schulen auf. Die Autoren des Papiers werben für den Dialog mit Menschen, die Meinungen vertreten, die schwer mit kirchlichen Positionen zu vereinbaren sind. Josephine Janert war bei der Präsentation dabei.
Dem Populismus widerstehen, heißt die Arbeitshilfe der katholischen Bischöfe. In dem Papier stehen Tipps für die Gläubigen, wie sie auf rechte Ideen reagieren können. Bischof Bode?
Ja, Sie können sich vorstellen, dass diese Frage äußerst wichtig ist, weil es ja auch in unseren Gemeinden Menschen gibt, die Angst haben davor, dass wir überfremdet werden. Und wenn dann nicht Möglichkeiten da sind, sich auch auseinanderzusetzen mit Stammtischparolen, dann wird es schwierig.
Auf 74 Seiten liefern die 19 Verfasser aus dem Umfeld der katholischen Kirche Argumente zur Demokratie und Bibelzitate gegen Fremdenfeindlichkeit. Und sie stellen kirchliche Initiativen vor, die Geflüchtete beim Ankommen im deutschen Alltag unterstützen. Davon etwa Parteimitglieder der AfD aus kirchlichen Gremien auszuschließen, ist jedoch nicht die Rede. Bischof Stefan Ackermann aus Trier erklärte,
wir wollen uns nicht kaprizieren auf eine Partei und sozusagen damit noch mehr Publicity und Würdigung herstellen.
Trotzdem forderte er eine Abgrenzung.
Ich kenne das aus Pfarreien, sagen wir mal, in den Bistümern, dass Menschen, die entweder mit der AfD sympathisieren oder Mitglied sind oder aktiv sind, dass es Auseinandersetzungen in den Gemeinden gibt und die müssen geführt werden. Und wir erleben ja auch, dass Menschen vielleicht in der Gemeinde den Eindruck haben, irgendwas, was das Gegenüber da sagt, das stimmt irgendwie nicht, mir fehlen aber die Argumente. Und dem soll auch diese Arbeitshilfe dienen, dass man sagt, ich werde sprachfähiger.
Laut einer Wahltag-Befragung der Forschungsgruppe Wahlen zur Europawahl 2019 wählten 6% der Katholiken bundesweit die AfD. Georg Pazderski, der AfD-Chef von Berlin, hat die Arbeitshilfe der Bischofskonferenz aufmerksam gelesen. Er bedauert, dass die Bischöfe nicht direkt mit der Parteiführung reden wollen.
Ich möchte, dass die Kirche offensiv auf die AfD zugeht und sagt, ich möchte mich mit euch über die Migrationskrise unterhalten, über den Klimawandel unterhalten. Das würde ich von einer Kirche erwarten.
Mit dem Thema Populismus will sich die katholische Kirche noch weiter beschäftigen. Der katholische Flüchtlingsgipfel Anfang Juli in Essen steht unter dem Motto Herausforderungen kirchlicher Flüchtlingsarbeit im Umgang mit Fremdenfeindlichkeit. Dort soll auch über die neue Arbeitshilfe diskutiert werden.
Dem Populismus widerstehen die Katholische Deutsche Bischofskonferenz und ihre Arbeitshilfe zum kirchlichen Umgang mit rechtspopulistischen Tendenzen. Diese Arbeitshilfe gibt es im Internet auf der Seite dbk.de. Wir leben in Zeiten, in denen das Vertrauen zu einem etwas knapperen Gut geworden ist. Der Deutsche Evangelische Kirchentag hatte das zu seinem Thema gemacht und in diesem Zusammenhang steht auch, dass Verschwörungstheorien wieder mal Hochkonjunktur haben. Sei es, dass man den etablierten Medien unterstellt, sie würden bestimmte Sachen verschweigen und die Menschen in eine bestimmte Richtung lenken wollen, sei es, dass man den Klimawandel als eine Erfindung bestimmter Wissenschaftler und Politiker darstellt. Von daher ist eine Ausstellung im Landesmuseum für Klosterkultur in Dahlheim, das ist zwischen Kassel und Paderborn gelegen, hochaktuell. Verschwörungstheorien gestern und heute, so der Titel. Michael Hollenbach hat diese Ausstellung besucht.
In der sehenswerten Ausstellung geht es immer wieder um die Juden als vermeintliche Verschwörer. Im 12. Jahrhundert wurden ihnen Ritualmorde an Kleinkindern vorgeworfen, dann sollen sie Brunnen vergiftet und so die Pest ausgelöst haben. Im 19. Jahrhundert wird Bankier Rothschild zur Personifizierung einer jüdischen Weltverschwörung. Das findet dann seinen Höhepunkt in den sogenannten Protokollen der Weisen von Zion.
Die Juden sind als gesellschaftliche Randgruppe, als Minderheit in mehrheitlich christlich besiedelten Ländern ein bequemes Ziel für Verschwörungstheorien. Hier haben wir noch eine Gruppe, die eben auch einer anderen Religion angehört, die eigene Rituale und Sitten hat, die von Außenstehenden nicht verstanden werden.
Erläutert Ingo Grabowski, der Direktor des Dahlheimer Landesmuseums für Klosterkultur. Die Ausstellung präsentiert Verschwörungstheorien und hinterfragt, wem sie genutzt haben. Der Kulturhistoriker weist darauf hin, dass viele Juden im Mittelalter als Geldverleiher tätig waren.
Wenn ich also den Juden etwas anhänge, dann profitieren eine ganze Menge Leute davon. Wenn ich denen zum Beispiel diese Zinsscheine wieder abnehme und die vernichte. Das ist ganz plausibel. Also die Menschen werden zu vielen Zeiten auch zu Komplizen gemacht. Das ist im Mittelalter so, das ist dann übrigens tatsächlich auch später im Nationalsozialismus so.
Immer wieder waren religiöse Gruppen Ziel von Verschwörungstheorien. So beispielsweise Anfang des 14. Jahrhunderts, als der französische König Philipp der Schöne den Templerorden zerschlug.
Er unterstellt den Templern die, im Grunde damals üblichen Verdächtigungen gegen sogenannte Ketzer, etwa Sodomie oder sie würden die heilige Messe ohne geweihtes Brot feiern und so weiter. Letztlich ist das Ziel ein politisch-wirtschaftliches. Philipp IV. Möchte die uneingeschränkte Verfügungsgewalt über den französischen Staatsschatz gewinnen, den die Templer eben verwalten.
Vieles ist über die Jahrhunderte gleich geblieben, doch einiges habe sich bei denen, die Verschwörungstheorien in die Welt gesetzt haben, verändert.
Früher war es häufig so, dass die Eliten selbst Verschwörungstheorien auch angefeuert haben, auch um vom eigenen Versagen etwa abzulenken. Heute kann man sagen, ist es häufig umgekehrt. Heute gehen Verschwörungstheorien nicht selten sozusagen von unten aus und werfen den Eliten vor, sich zum Schaden des Volkes verschworen zu haben.
In der Ausstellung bieten neben den Exponaten auch Audios Hintergrundinformationen.
Wenn Menschen sich in ihrem gesellschaftlichen Stand bedroht oder sich machtlos fühlen, dann sind sie mit höherer Wahrscheinlichkeit empfänglich für Verschwörungstheorien als Menschen in einer gefestigten Lebenssituation.
Die Ausstellung schlägt einen weiten Bogen vom mittelalterlichen Antisemitismus bis zu Verschwörungstheorien über Kartoffelkäferplagen in der DDR, die Mondlandung der USA bis zu den Reichsbürgern und dem Klimawandel, den es angeblich gar nicht gibt. Die absolut empfehlenswerte Ausstellung ist noch bis März kommenden Jahres zu sehen.
Verschwörungstheorien früher und heute. Die Ausstellung ist im Landesmuseum für Klosterkultur in Dahlheim zu sehen. Das liegt südlich von Paderborn in Richtung Kassel. Die Vereinfachung von komplexen Themen, das ist etwas, das in der öffentlichen Debattenkultur immer wieder vorkommt und es dient nicht unbedingt immer der Wahrheitsfindung. Eine dieser Fragen zum Beispiel ist, ob es den Islam gibt. Das war auch Thema eines Vortrages, der im Rahmen des Frankfurter Präventionscafés stattgefunden hat. Das war schon der dritte Vortrag in einer Veranstaltungsreihe, die die Evangelische Akademie Frankfurt zusammen mit dem Jugendintegrationsdienst organisiert hat. Und da ging es um Vielfalt und um den Anspruch mancher, die Wahrheit zu kennen und wie sich das in unserer öffentlichen Rede niederschlägt. Von einem Plädoyer für Vielfalt und gegen Gewalt berichtet Detlef Schneider.
The Danger of a Single Story. So lautet das Leitmotiv des Vortrags, den Navid Wali vom Netzwerk für Gewaltprävention gehalten hat. Die Gefahr einer einzelnen Geschichte. Damit ist gemeint, dass komplexe Zusammenhänge so vereinfacht werden, dass andere Perspektiven und Interpretationen eines Sachverhalts keinen Platz mehr haben. Für Wali ist klar, es gibt nicht den Islam, sondern wie auch in anderen Religionen ganz verschiedene Ausrichtungen. Er plädiert daher für eine offene und vielfältige Gesellschaft.
Multi-Story-Mindset, damit meine ich, dass man eben offen sein muss für mehr Diversität. Also, dass man verschiedene Narrative zulässt und sich davon löst. Also, man hat oftmals selbst ein einfaches Narrativ über bestimmte Ereignisse oder bestimmte Gruppierungen, Ideologien, was auch immer. Und dieses einfache Narrativ ist natürlich für einen sehr gemütlich, da muss man nicht mehr so viel nachdenken, erklärt auch vieles sehr leicht. Aber ein Multi-Story-Mindset ist ein Mindset, wo man Platz lässt für andere Interpretationen, Raum schafft vor allem für andere Interpretationen, wobei man dann nicht mehr Gefahr läuft, bestimmte Gruppen auszuschließen aus dem Diskurs.
Veranstaltungsort war das Café Easy in der Frankfurter Innenstadt. Katharina Lange vom Jugendintegrationsdienst in Frankfurt erklärt das Konzept.
Wir haben hier im Café Easy, das ist ein offenes Café, ein Treff-, ein Beratungsbüro und das ist eine Anlaufstelle für Jugendliche und zu mehreren Themen. Wir haben Deutschkurse, wir haben Integrationskurse hier im Café und wir haben eben auch einen Kaffeebetrieb, der betrieben wird von Jugendlichen.
Die Idee hinter dem Präventionscafé ist es, einen offeneren Rahmen zu ermöglichen, als er etwa in Schulen besteht. Den Veranstaltern ist wichtig, nach den Impulsvorträgen Raum für Gespräche zu schaffen. Thema von kommenden Veranstaltungen wird unter anderem der Dialog zwischen den Religionen sein. Denn nur so könne ein friedliches Miteinander gelingen. Das ist auch Navid Wali wichtig.
Meine Motivation ist damit gekoppelt, dass viele meiner Freunde aus meinem Umfeld in extremistische Strömungen abgedriftet sind und ich mir persönlich die Frage gestellt habe, was hätte man anders machen können, wie hätte man anders handeln können, was hätte man ihnen anbieten müssen, damit man eben diese Gesellschaft noch attraktiv für sie hält, weil ich persönlich für mich immer noch einen Weg gefunden habe, positiv auf die Gesellschaft zu blicken. Und diese Perspektive oder diesen Perspektivwechsel möchte ich bei vielen Gruppen schaffen, um einfach dafür zu sorgen, dass das gesellschaftliche Miteinander besser funktioniert.
Ein Plädoyer für Vielfalt gegen die Vereinfachung, die immer auch mit Gewalt einhergehen kann. Das war ein Bericht aus dem Präventionscafé. Das ist eine Veranstaltung der Evangelischen Akademie Frankfurt und des Jugendmigrationsdienstes.
HR Info. Himmel und Erde.
Heute ist der 30. Juni. Es ist Halbzeit. Das Jahr ist schon zur Hälfte gelaufen. Gerade noch hatte man sich erst daran gewöhnt, diese 19 zu schreiben im Jahr 2019 und schon ist die Hälfte wieder rum. Manchmal möchte man die Zeit einfach mal anhalten, zum Beispiel an einem lauen Sommerabend, wo der Wind uns kühle Luft zufächert. Oder wir wünschen uns einfach mehr Zeit, weil diese uns zu schnell davonläuft. Gerade jetzt, am Beginn der Ferien, lohnt es sich einmal über die Zeit und unser Verhältnis dazu nachzudenken. Und über den Umgang mit der Zeit hat der Zeitforscher Jonas Geißler sehr viel nachgedacht. Meine Kollegin Petra Diebold stellt die Fragen an ihn.
Herr Geißler, rein rechnerisch sind die beiden Jahreshälften ja gleich lang. Aber die Wahrnehmung ist eine ganz andere, oder?
Ja, das ist mit der Zeit immer so. Es gibt quasi eine persönliche, subjektive Wahrnehmung, die ist eher von Qualitäten geprägt und von unserem Wahrnehmungsorgan, also ganz stark auch von unserem Gehirn. Und dann gibt es die quantitative Zeit, die wir Uhrzeit nennen, die ist immer gleich. Da ist eine Stunde ist erstmal nur eine Stunde und die hat eine gewisse Dauer. Und ob die jetzt schön oder kurz oder lang oder bunt oder grau ist, das entscheidet ja nicht die Stunde, sondern die Person, die sie erlebt.
Als Zeitberater und Zeitforscher, die sagen ja, wir haben Einfluss drauf, wie schnell oder wie langsam die Zeit vergeht. Das ist ja fast wie Zauberei. Haben wir?
Das haben wir, ja. Durch die Art und Weise, wie wir unsere Zeit gestalten, was wir in der Zeit tun und vor allem, wie viel wir es tun und wie wir es tun, können wir beeinflussen, wie wir die Zeit wahrnehmen. Wenn man nämlich sehr viel an der oberflächlich unterwegs ist, zum Beispiel beim Zappen durchs Fernsehen, ja, oder beim Wischen auf meinen smarten Geräten und ich bin ständig in so einem sprunghaften Modus, hier noch eben das Kleine, da noch eben das, das noch abschicken, das noch tippen, bin nur so oberflächlich sprunghaft unterwegs, dann stellt sich ein Wahrnehmungsmuster ein, kurz, kurz. Also im Erleben kurz, verdammt, jetzt schon wieder eine Dreiviertelstunde irgendwie bei Facebook oder YouTube versumpft, aber auch in der Rückschau am Ende des Tages bleibt nicht viel, weil keine Spuren hinterlassen wurden, weil ich nicht wirksam geworden bin. Und da, also ist dann auch der Schlüssel, um was zu verändern, nämlich von Quantität an Aufgaben zur Qualität zu wechseln und wirksam zu werden.
Was können wir denn tun? Also ich meine, jetzt ist ja Urlaubszeit, die Menschen haben tatsächlich auch mehr Zeit, gute Zeit zu üben. Wie können wir die Zeit quasi so füllen, wirksam füllen, dass sie uns länger vorkommt?
Wirksam werden wir, indem wir was gestalten, was jetzt nicht heißt, dass wir sofort in den nächsten Kurs rennen müssen und irgendwie was Riesiges auf die Beine stellen. Aber das kann irgendwie sein, gemütlich in seinem Gemüsebeet wursteln oder einfach mal einen Spaziergang machen oder mit dem Rad hinzufahren. Und ich sag mal, den Zweckgedanken. Ich fahre, um von A nach B zu kommen. Ich baue was, um danach irgendwas. Also den wegzulassen und quasi unverzweckte Tätigkeit. Laufen des Laufens wegen. Nicht, was habe ich alles erledigt? Ich war am Markusplatz und ich war an der Rialto-Brücke und dann war ich noch auf dem Lido drüben und dies und das und jenes und habe Venedig jetzt abgehakt auf meiner To-Do-Liste der Städte, die ich in meinem Leben alle sehen will. Sondern ich bin nach Venedig gefahren und habe mich treiben lassen. Und drei Ecken hinter Markusplatz waren total süße Gasse, da war überhaupt nichts los. Und da habe ich mich hingesetzt und einen Kaffee getrunken und jemand getroffen, der zufällig aus dem gleichen Dorf kam und so weiter.
Jonas Geißler, Zeitforscher, er antwortete auf Fragen von Petra Diebold. Heute an diesem Tag, da wir feststellen müssen, dass es der 30. Juni ist und die erste Hälfte des Jahres 2019 auch schon wieder vorbei ist. Man kann die Welt auch in zwei Teile aufteilen oder in zwei Hälften, besser gesagt, dann ist sie für die einen gut, für die anderen böse, für die einen richtig, für die anderen falsch. Aber es gibt eine Weisheit, eine chinesische Weisheit, die darauf aus ist, diese beiden Hälften nicht zu weit auseinander zu bringen. Yin und Yang, das ist ein Symbol aus der chinesischen Philosophie. Man sieht es oft als einen Kreis mit einer schwarzen und einer weißen Hälfte, die ineinander übergehen und zusammen ergeben sie dann ein Ganzes. Dahinter steckt eine ganze Weltanschauung hinter diesem Begriffspaar von Yin und Yang. Schon der große Lehrmeister Konfuzius kannte das Begriffspaar und wofür Yin und Yang stehen, das hat Detlef Schneider für uns erfragt.
Yin und Yang, männlich und weiblich, hell und dunkel, warm und kalt. Das Begriffspaar stammt aus der chinesischen Philosophie und soll die Prinzipien der Welt beschreiben. Mit Yin und Yang legte man im alten China zum Beispiel bäuerliche und jahreszeitliche Abläufe fest. So beschreibt es etwa das Buch der Lieder, ein alter Klassiker der chinesischen Literatur.
Da wird Yin benutzt im Sinne von kaltem, trübem Wetter, wolkenbedecktem Himmel. Dagegen steht Yang für Sonne und Wärme, für den Frühling. Man kann das auch räumlich verstehen, da bezieht sich Yin auf die beschatteten Hänge und Orte, auf den Nordhang eines Berges und Yang demgegenüber bezeichnet dann natürlich die Sonnenseite des Hügels und die Südseite des Berges.
Sagt die Geschäftsführerin vom Konfuzius-Institut in Frankfurt, Christina Werum-Wang. Das Merkmal der beiden Begriffe ist, sie treten nie einzeln auf, sondern immer gemeinsam und im Wechsel. Sie brauchen und ergänzen sich gegenseitig. In einem Kreis vereint, ergeben die beiden Hälften ein Ganzes.
Der Kreis ist die Vollkommenheit oder auch das Ganze. Der Kosmos vereint in sich alle Gegensätze und es gibt keine absoluten Gegensätze. Also für uns im Westen, wir denken wirklich immer sehr abgegrenzt. Es kann nur entweder oder geben. Aber Yin und Yang bedeutet, es gibt nicht ein reines Sein und ein reines Nichtsein, ja, ein reines Leben und einen reinen Tod. Es gibt auch nicht einfach nur Gut und Böse.
Und das zeigt auch die Darstellung. Im Weiß befindet sich ein schwarzer Punkt und im Schwarz befindet sich ein weißer Punkt.
Das heißt, das Yin geht aus dem Yang hervor und das Yang geht aus dem Yin hervor. Beide entstehen auseinander und beide gebären einander sozusagen.
Und was bedeutet diese Weltanschauung für das eigene Leben? Christina Werum-Wang vom Konfuzius-Institut findet,
man kann eine sehr große Gelassenheit daraus ziehen, zu wissen, dass eben alles sich wieder verändert und dass das Ganze eigentlich in sich schon vollständig und auch perfekt ist. Die Welt ist perfekt so, wie sie ist, auch wenn jetzt das eine überwiegt und vielleicht nächstes Jahr das andere überwiegt. Auch zu sehen, dass alles in dieser Welt wirklich auch seinen Platz hat.
Die Polarität der Gegensätze und warum sie aus der Sicht der chinesischen Philosophie ein sinnvolles Ganzes ergeben. Die Ganzheit des Lebens überblicken wir nie, wir überblicken immer nur das, was gewesen ist und das, was noch vor uns liegt und wie viel vor uns liegt und was vor uns liegt, das ist manchmal gar nicht genau zu sagen. Wir können halt nicht in die Zukunft schauen. Und ein Teil dieses in der Mitte stehen und nicht alles übersehen, aber doch schon Bilanz ziehen können, spiegelt sich in dem Begriff Midlife Crisis. Mit diesem Begriff beschreiben nämlich die Psychologen einen Zustand, der um das Jahr 40 eines Menschenlebens auftritt, also im Grunde in der Mitte des Lebens. Da gibt es dann Unsicherheit, Unzufriedenheit, Grübeleien, sie stürzen manchen Menschen sogar in eine richtige Krise. Warum wir die Mitte des Lebens als Krise erleben und was die Stärke der Lebensmittel sein kann, Darüber hat der Diplompsychologe und Psychotherapeut Werner Gross vom Psychologischen Forum Offenbach viel nachgedacht. Petra Diebold hat ihn gefragt, worum es bei der Mitte des Lebens geht.
Herr Gross, warum ist die sogenannte Mitte des Lebens so eine Zeit, die viele Menschen verunsichert oder sogar in die Krise stürzt?
Naja, das Gefühl ist, die erste Hälfte des Lebens, der Aufstieg ist vorbei, der Gipfel ist erreicht und von jetzt an geht's zumindest gefühlt nur noch bergab. Also vielen dämmert's, naja, es gibt nicht mehr so unendlich viele Möglichkeiten, also der pubertäre Größenwahn ist vorbei und die alltäglichen Niederschläge, die nehmen einfach zu, also die Realität hat immer wieder mal auf meinen Träumen rumgetrampelt. Also so geht's nicht mehr weiter. Das ist so der Tenor, das dämmert vielen so. Und es ist dann so ein Stück Zeit für einen Rückblick. Also was war gut? Welche Träume und Vorstellungen habe ich verwirklicht? Welche sind noch zu verwirklichen? Und welche muss ich wohl begraben? Also es ist wie so, man könnte sagen, wie ein Wink mit dem Zaunpfahl. Auch dein Leben ist endlich.
Die Endlichkeit kommt da ins Spiel, ja. Wie äußert sich denn so eine Lebensmitte-Krise?
Also es ist von Person zu Person natürlich sehr unterschiedlich. Bei manchen stehen so die körperlichen Malessen im Vordergrund. Also man weiß ja, der Testosteronspiegel bei Männern sinkt. Die Geheimratsecken breiten sich aus. Die Fitness nimmt ab und mit dem Schwinden der Muskelmasse nimmt dann der Fettansatz bei Männern wie bei Frauen zu und die Falten bei Frauen lassen sich dann einfach auch nicht mehr wegschminken. Also bei Frauen spricht man dann ja auch von den Wechseljahren. Mhm. Das ist die körperliche Seite. Auf der sozialen Seite ist es so, die Kinder ziehen aus, das sogenannte Empty-Nest-Syndrom greift um sich und die eigenen Eltern werden zunehmend vielleicht auch kränklich. Und man muss vielleicht sich um sie kümmern. Und im Umfeld tauchen vielleicht eigene Erkrankungen auf, aber auch erste Todesfälle im Umfeld. Und da kommen dann diese Fragen, über die ich eben gesprochen habe. Also was war gut, was war schwierig, wo will ich noch hin? Und das sind ganz normale Fragen, die sich jeder mehr oder weniger stellt.
Was ich ja ganz spannend finde, Herr Gross, Anfang der 60er, als sozusagen die Midlife-Crisis erfunden wurde, da galt die Mitte des Lebens Mitte 30, Anfang 40. Das ist ja heute ganz anders, oder? Also wenn man heute einem 40-Jährigen oder einer 40-Jährigen sagt, oh, du hast die Mitte des Lebens erreicht, die würde ganz schön aufschreien.
Naja, ich meine, das ist ja nun wirklich auch ganz logisch, weil wir haben eine sehr viel erhöhtere Lebenserwartung. Also man spricht heute eigentlich von dem Höhepunkt der Midlife-Crisis so um die 45, 46. Mhm. Das könnte man sagen, ist so der emotionale Tiefpunkt. Mhm. Aber man kann auch sagen, es gibt Hoffnung, weil danach wird es meistens wieder besser. Also manche Wissenschaftler sprechen deshalb auch von der U-Form des Lebens. Also man ist ganz unten und dann geht es ab 50 meistens auch wieder bergauf.
Das wird viele, die uns jetzt zuhören, sehr erfreuen. Und wenn es nicht von alleine bergauf geht, was hilft denn so in so einer Lebenskrise?
Also das Wichtigste ist, dass man sich den Fragen stellt und sich mit ihnen auseinandersetzt. Also ich denke, viele Leute denken zu früh, dass es zu spät ist und dass es sich nicht mehr lohnt. Man kann sagen, Resignation ist die Vorwegnahme einer lange erwarteten Niederlage. Das heißt, wer kämpft, kann verlieren, aber wer aufgibt, hat schon verloren. Das ist der wichtigste Punkt meiner Meinung nach. Also was zu tun ist, körperliche Fitness, geistige Anregungen, die Pflege von Sozialkontakten, von Freunden, sich Ziele setzen, sich Herausforderungen suchen und auch annehmen, sich was Neues suchen, also nicht in der Routine erstarren und das Gehirn auf Autopilot lassen. Also man könnte sagen, sich fordern ist ein wichtiger Punkt. Also lass dich nicht gehen, geh lieber selbst. Und man kann ja sagen, jede Krise ist eben auch eine Chance. Und häufig geht man aus einer gut bewältigten Krise auch gestärkt hervor. Jemand hat mal gesagt, man kann dem Leben nicht mehr Jahre geben, aber den Jahren mehr leben. Und das, denke ich, ist eigentlich der Punkt, weil es ist eine Einstellungssache. Man kann sagen, das Glas ist halb voll oder es ist schon halb leer.
Werner Gross, der Therapeut vom Psychologischen Forum Offenbach, antwortete auf Fragen von Petra Diebold. Es ging um die Mitte des Lebens und das, was hinter uns liegt und was noch bevorsteht. Gedanken, die zu dem Tag passen, den wir heute schreiben, den 30. Juni. Die Mitte des Jahres ist vorbei und die zweite Hälfte steht noch vor uns. Das war unser kleines Sonntagsthema, wo wir darüber nachdenken, wie es ist in einer Halbzeit, in der Mitte des Jahres und des Lebens. Und das war HR Info Himmel und Erde mit Klaus Hofmeister. Ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntag und freuen Sie sich auf die zweite Hälfte dieses Jahres, die morgen beginnt.